Einen schönen guten Morgen. Ich möchte euch bitten, mit mir den Psalm 31 aufzuschlagen. Das war ja in dieser Woche unser Wochenpsalm. Und den möchte ich gerne lesen. Ich habe ja manchen ein paar Fragen gestellt. Und anhand dieser Fragen möchten wir durch diesen Psalm gehen. Und dann möchte ich noch eine Sache herausgreifen und die versuchen mit euch, mit Gottes Hilfe, ein bisschen mehr einzutauchen und es konkreter zu machen. Ich möchte dann zu Beginn nochmal beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Und es zeigt uns, wer du bist und es zeigt, wer wir sind. Und es ist die Möglichkeit, mit dir ganz konkret Gemeinschaft zu haben. Danke für jeden, den du heute Morgen hierher geführt hast. Du kennst die besondere Zeit, in der wir leben. Auch manche Unsicherheit und ja, manche Ängste. Aber dein Wort ist ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte nicht. Hab Dank dafür. Amen. Wir möchten anhand dieser Fragen dann durch diesen Psalm so im ersten Teil gehen. Und wie gesagt, dann eine Sache nachher versuchen zu intensivieren. Wir möchten in diesem Psalm jetzt, wenn wir es lesen, schauen, und es ist gut, wenn du das mit aufschlagst, was sagt dieser Psalm über Gott aus? Welche Nöte berichtet der David? Welche konkreten Bitten äußert er? Worauf stützt David sein Vertrauen? Weil das wird er ein paar Mal sagen, ich berge mich bei dir, ich vertraue dir. Und dann zu guter Letzt, wozu fordert denn der Psalm David damals auf und fordert er uns heute auf? Ich möchte lesen im Psalm 31. Da heißt es, dem Vorsänger ein Psalm von David. Zu dir, Herr, nehme ich Zuflucht. Lass mich niemals beschämt werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr. Eilends errette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein befestigtes Haus, um mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg bist du. Und um deines Willens führe mich und leite mich. Zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist meine Stärke. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit. Gehasst habe ich die, die auf nichtige Götzen achten, und ich habe auf den Herrn vertraut. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Güte, denn du hast mein Elend angesehen, hast Kenntnis genommen von den Bedrängnissen meiner Seele. Das kommt ein bisschen, das war es mir hier in dieser zweiten Frage dann sehen, achtet mal. Und hast mich nicht überliefert in die Hände des Feindes, hast in weiten Raum gestellt meine Füße. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis vor Gram. Denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Bauch. Denn vor Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre vor Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Ungerechtigkeit und das Verfallen meiner Gebeine. Mehr als allen meinen Bedrängern bin ich auch meinen Nachbarn sehr zum Hohn geworden und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. Vergessen bin ich im Herzen wie ein Gestorbener. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört. Schrecken ringsum, indem sie zusammen gegen mich berieten, sannen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, ich habe auf dich vertraut. Ich sprach, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Errette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Rette mich in deiner Güte. Herr, lass mich nicht beschämt werden, denn ich habe dich angerufen. Lass beschämt werden die Gottlosen, lass sie schweigen im Scheol, lass verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung freches Reden gegen den Gerechten. Wie groß ist deine Güte, die du aufbewahrt hast, denen, die dich fürchten, gewirkt für die, die Zuflucht zu dir nehmen angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie im Schirm deiner Gegenwart vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Güte an mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich zwar sagte in meiner Bestürzung, ich bin abgeschnitten von deinen Augen, dennoch hörtest du die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Lieb den Herrn, ihr seine Frommen, alle. Die Treuen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Nun, wir haben heute Morgen selbstverständlich nicht die Zeit, das im Detail zu machen. Aber wem ist was aufgefallen, was dieser Psalm aussagt, was Gott tut oder wer Gott ist? Wer möchte hier ganz kurz was dazu sagen? Und vielleicht immer den Vers dazu nennen. Dieter, bitte?
Ja, gleich Vers 2, Zuflucht.
Genau, wir haben einen Gott, bei dem wir Zuflucht nehmen können. Das kommt ein paar Mal vor. Dreimal, soweit ich gezählt habe.
Ja, sehr gut. Meine Rettung.
Bitte?
Gut, meine Rettung.
Jawohl, er wird bezeichnet als mein Fels oder meine Burg. Also was Stabiles, was Festes.
Vers 6, Gott der Wahrheit.
Genau. Nicht ein Gott der Lüge, wo man sich nicht so ganz sicher sein kann, sondern seine Wahrheit.
Und ein Gott der Güte und Gnade.
Ja. Jawohl, wo genau?
Vers 20.
Genau.
Und Vers 17. Und Vers 8.
Genau, kommt da ein paar Mal vor. Ein Gott der Güte oder der Gnade. Vielleicht müssen wir sie auch mal schon mal belassen, es gibt noch viel mehr. David sagt noch in Vers 15, du bist mein Gott. Nicht irgendwo weit weg, ganz unpersönlich, sondern mein persönlicher. Okay, welche Nöte berichtet denn der David? Und diese Fragen sind einfach wichtig, so könnt ihr euch jeden Psalm mal lesen, um mal zu verstehen, was steht denn überhaupt da. Welche Nöte berichtet der David? Wie ging es denn dem? Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dieser Psalm 31 schließt ja logischerweise am Psalm 30 an. Und in Psalm 30, Vers 7 und 8 heißt es, ich sage zwar einem Wohlergehen, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Gunst hattest du meine Burg bergfestgestellt. Du verbargst dein Angesicht, ich wurde bestürzt. Und diese zwei Verse beinhalten quasi den ganzen Psalm 31. Hier beschreibt er, wie es ihm tatsächlich geht oder ging. Wer hat da was gefunden? Also es betrifft Vers 9 bis 14 rum. Wie ging es dem David? Und man kann sich ja mal fragen, es geht ja fast in jedem Psalm oder in vielen Psalmen so. Warum so viele Psalmen? Jawohl. Also er beginnt schon mal in Vers 3, sagt er, neige dein Ohr zu mir, eilends errette mich. Also da geht es schon um eine Dringlichkeit. Der war in großer Not und er kann sagen, nicht, hey Gott, komm mal nächstes Jahr vorbei, sondern dringend, sofort.
Kummer, Vers 11.
In Vers 11, da redet er von Kummer, ja, und zwar, welchen Kummer? Da können wir das mal zumachen. Wovon hat er den Kummer?
Er ist zum Hohn geworden. Feind.
Stopp, noch ganz kurz. Ja. Nummer 4, Vers 11.
Sorry.
Gleich weiter, ja. Was macht den Kummer?
Seine Schuld.
Das ist interessant. Man denkt, wenn man das liest, ja, das sind so viele, er redet von seinen Nachbarn, die ihm quasi ins Auswischen, und es das heißt sogar später, dass ihm sogar das Leben nehmen wollen. Aber über dem steht, er hat Kummer wegen seiner eigenen Ungerechtigkeit. Das heißt, er sucht die Schuld nicht so sehr bei anderen, sondern er sagt, es hat mit meiner Ungerechtigkeit zu tun. Schaut mal noch in Vers 5. Was ist da das Problem? Was machen die Leute? Die spannen ein Netz, wie so eine Spinne. Ich habe es schon mal gesehen, wenn ein Insekt in das Spinnennetz reinfliegt, ist was Grausames. Also die Spinne, die hockt irgendwie ganz versteckt und dann bewegt sich da was und dann ist die drauf und macht sie kaputt. Oder wie ein Fischer. Also, man will, dass da jemand reinkommt, man will jemanden fangen. Es gibt einen konkreten Feind. Ja, und seine ganze Gebeine werden versagen. Sein Auge verfällt. Also er kann es nicht verstehen, er kann es nicht sehen. Er hat Kummer. Und er sieht sich als ein Vergessener, wie ein Toter, wie ein zerbrochener Krug. Ja, was hat ein zerbrochener Krug für einen Wert? Und dann Vers 14, das ist vielleicht noch das Schlimmste. Er wird öffentlich geschmäht. Wenn jemand so im Verborgenen sagt, Mensch, ist das für einer? Du kriegst nicht mit, dann geht es ja nur, du kriegst da nicht mit. Aber hier wird es öffentlich gemacht. Er kriegt das mit, viele reden über ihn. Das sind ja auch an den Herrn Jesus, oder? Auch er wurde öffentlich, man hat öffentlich beraten, wie man ihn umlegt. Okay, mal soweit dazu. Und jetzt, welche konkreten Bitten äußerten der David? Ganz konkret kann man ja sagen, um das vorwegzunehmen, er bittet um Hilfe. Und wenn wir um Hilfe bitten, das ist immer was Demütigendes, oder nicht? Also ich bin auch der Typ, ich helfe lieber jemand. Warte mal ganz kurz. Ich helfe lieber jemand, als wie selber Hilfe von ihm annehmen zu wollen. Jetzt bitte.
Bittet um rasche Rettung, dass es schnell geht, dass er erst gar nicht in die große Gefahr reinkommt.
Ja, also in einem würde ich widersprechen, er war in großer Gefahr schon.
Ja, schon, aber das ist einfach schlimmer, weil das ist.
Genau,
ja.
Dass er rauskommt. Worum bittet er noch?
Lass sein Angesicht leuchten.
Ja, welcher Vers?
Vers 17.
Sehr gut. Vers 17. Er bittet, dass Gottes Angesicht ihm leuchtet. Das ist übrigens der Punkt, wo wir nachher ein bisschen vertiefen wollen. Was noch?
Lass mich nicht beschämt werden, Vers 18.
Jawohl. Lass mich nicht beschämt oder zuschanden werden. Das macht er auch schon in Vers 2 übrigens. Das bedeutet, es bekennt seine eigene Schwachheit und, er misstraut seiner eigenen Geduld, diese Sache durchzustehen.
Vers 19, die Lügenlippen sollen zum Schweigen gebracht werden, die Verstehen gegen den Gerechten, Hochmut und Verachtung.
Genau, sehr gut. Wer hat dieses Gebet schon mal gebetet in der letzten Woche? Betest du auch, dass Gott die Lüge zum Schweigen bringen wird? Er wird es eines Tages tun. Ganz konkretes Gebetsanliegen. Wenn Gott gegen Gottes Wort was gesagt wird, darfst du ganz konkret beten, Herr, greif ein und beende es. Du musst ja nicht gleich beten, dass er den ausradiert. Aber beende, schau, dass der Gott der Wahrheit, dass der herauskommt. Okay, vielleicht mal auch so weit. Es gibt noch viel mehr. Dann, worauf stützt David sein Vertrauen? Er redet ja nicht einfach so, er könnte es ja zu Buddha sagen oder so. Gut, den Gast vielleicht damals noch nicht. Warum wendet sich David an Gott? Warum vertraut er ihm? Jetzt vielleicht kurz wegnehmen. Er sagt ein paar Mal, du hast oder denn du. Er hat persönliche Erfahrungen mit Gott schon in der Vergangenheit gemacht, wo Gott ihm geholfen hat. Ganz konkret. Und deshalb wurde er auch in dieser Situation Gott vertrauen. In Vers 15 haben wir ein gewaltiges Aber. Ich habe auf dich vertraut. Und dieses Aber ist deshalb so gewichtig, weil er ja in den Versen davor davon redet, was ihm alles widerfahren ist. Also bis dahin, dass Menschen seinen Tod aktiv wollten. Ich aber, das macht nur jemand, der von dieser Sache überzeugt ist. Ich vertraue dir angesichts dieser Umstände. Und das ist die göttliche Gnade, dass ein Mensch das überhaupt tun kann. Und jetzt noch zu guter Letzt. Ihr seht, wir hecheln durch. Wozu fordert dieser Psalm auf?
Vers 25, seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf dem Herrn habt.
Genau. Seid stark, in der von Josua, nicht wahr? Auch Simon, wo du sagst, sei stark und fasse Mut. Er hat eine große Aufgabe vor sich gehabt hat und er soll es nicht verzagen und alles in sich reinschütten, sondern er soll mutig vorangehen. Warum? Weil er Gott kennt.
Liebe den Herrn.
Ja, wo steht es? Genau, liebt den Herrn, ihr seine Frommen. Das ist eine ganz konkrete Aufforderung. Sonst noch was?
Lobt den Herrn.
Ja, wo steht es? Immer bitte der Vers dazu sagen, dass wir das mitverfolgen können. Wo steht es?
22.
In Vers 20?
22.
Gepriesen sei der Herr, jawohl. Ich möchte auf was aufmerksam machen, und zwar in Vers, wo war jetzt das? Vers 15, da heißt es, ich habe auf dich vertraut, ich sage, du bist mein Gott. Ich möchte dir Mut machen in dieser Woche, das kannst du laut sagen oder für dich sagen, sagen, was du glaubst. In dem Moment, wo du das sagst, ergreift es auch Besitz, und das ist jetzt nichts Magisches. Zum Ausdruck bringen, dass du sagen, du kannst ja, Beziehung funktioniert nur nicht über was wir voneinander denken oder was wir vermuten, sondern was wir sagen, was wir konkret zum Ausdruck bringen. Nimm das mit. Mach es wieder, David. Er sagt, ich glaube Gott. Das ist eine ungeheure Ermutigung. Sag, was du glaubst, auch wenn es Gott eh weiß. Ja, vielleicht mal so viel. Ich weiß, es ist sehr kurz, aber ich möchte nur ein paar Minuten verwenden, um auf diesen Vers 17 mit euch einzugehen. Eine Bitte oder eine Aufforderung ist auch, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Schön, dass wir die Familie Knecht heute hier haben. Bei euch ist es sogar im Namen schon drin. Oder ist für euch, lasst das Angesicht leuchten über euch Knecht und über jeden von uns. Okay? Jetzt habe ich mal eine Bitte von euch, an euch, vielleicht für die nächsten Tage. Das hat mich sehr ermutigt. Geh nach Hause, gib oben im Internet ein bibelserver.com oder nimm mal Konkordanz und dann tipp mal ein Angesicht. Und dann nimm mal, ich habe jetzt die Elberfelder Übersetzung genommen, kannst du auch jede andere nehmen. Dann kamen bei mir 303 Verse. Und fast, also manche geben natürlich für dieses Thema keinen Sinn, aber das hat mich so ermutigt, wie Menschen vor das Angesicht Gottes kommen, wie das Angesicht von Menschen sich verändert und so weiter und so fort. Macht es mal. Und ich finde, dieser Vers, für mich persönlich, du wirst es vielleicht anders sehen, ist das die Hauptaussage dieses Psalms. Große Not, er vertraut Gott und jetzt ist sein Anliegen, lass dein Angesicht, also deine Gegenwart, deine Zuwendung über meinem Leben leuchten. Gibt es was Größeres, als wenn Gott mit uns ist? Nun, Gott offenbart sich uns und er offenbart sich den Menschen, denn eigentlich könnte man ihn nicht sehen. Er ist ja Geist. Aber er wollte auch nicht, dass wir jetzt anfangen, irgendwelche Abbilder von ihm zu machen, wie er aussehen könnte, sondern er will, dass wir ihn im Geist sehen. Oh ja, und wie sieht er aus? Er hat ein Angesicht. Er redet davon, er hat Augen, er hat Ohren, er kann riechen, er kann schmecken, er kann reden. Und da möchten wir uns jetzt ein paar Gedanken drüber machen. Das Angesicht Gottes ist der erhabenste Ausdruck dessen, was Gott ist. Seine Person und seine Herrlichkeit. Vieles, wie wir miteinander kommunizieren, also ich schaue jetzt der Siglinde jetzt ins Angesicht. Es gibt ja Kommunikation. Das Angesicht ist das Wichtigste von Menschen. Leider ist halt vieles so, dass man eher versucht, auf andere Dinge zu schauen. Aber eigentlich ist das Angesicht das, was den Menschen hier ausmacht. Wenn man jetzt einen Theo seinen Kopf abschneiden würde, also bildlich, und nur das untere, da können wir jeden anderen Kopf draufsetzen. Aber sein Gesicht, das ist einmalig. Und deshalb ist es das eine, wenn wir am Telefon miteinander reden oder wenn wir uns sehen. Das Telefon ist besser als nichts, aber sich sehen, so wie heute, ist sehr wichtig. Schaut, die Bibel beginnt, dass der Mensch vor Gottes Angesicht wegläuft. Und die Bibel endet, dass Menschen das Angesicht Gottes wieder sehen können. Man kann sagen, die Geschichte ist, also es gibt mehrere Linien, aber die Geschichte des Angesichts ist die Geschichte der Bibel und der Menschheit. Es beginnt im Garten Eden, dass der Mensch nicht getan hat, was Gott will, und was tut er? Er versteckt sich. Er will das Angesicht Gottes nicht mehr sehen. Und Gott stellt ihn zur Rede. Und sie, also, es ist was und der Mensch versteckt sich vor ihm. Das ist bis heute so. Der Mensch läuft vor Gott weg.
Der Daniel, David Buchbinder, der gestorben ist vor drei Wochen, hat bei einer Predigt mal gesagt, wenn du die Bibel liest, stellst du fest, dass nicht du die Bibel liest, sondern die Bibel liest dich. Mhm. Und das ist schon ein harter Satz. Das erklärt auch, warum das die Menschen von Gott, dass viele Menschen von Gott nichts wissen wollen. Mhm. Weil mir schaut schon gerne in den Spiegel und schaut seine Falten an oder seine ganzen Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Mhm. Und das ist ein harter Satz und das haben wir uns einfach einverleibt, dass das Buch eigentlich nicht liest.
Sehr gut. Ja. Zurück nochmal zu Kain. Von Kain heißt es, er geht weg vom Angesicht Gottes. Und dann waren wir in der Bibel aufgefordert, oder nur mal als Beispiel, Jona bekommt den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und warum geht er nicht nach Ninive? Es heißt in Kapitel 1, Vers 3, er ging weg vom Angesicht Gottes. Und dann die Leute auf dem Schiff fragen, dann, was hast du getan? Also erzählt, dass er vom Angesicht Gottes davonläuft. Die Bibel fordert uns aber auf, das Angesicht Gottes zu suchen. David, also gerade die Psalmen, so sind so voll davon. Psalm 16, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Psalm 77, wer das Angesicht Gottes schaut, wird gesättigt werden. David frohlockte vor dem Angesicht Gottes wegen der Rettung, die von ihm ausgeht. Er fand vor Gottes Angesicht Güte und Wahrheit. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Wahrheit kommen. Er will, dass wir vor seinem Angesicht, vor seinem Licht leben. Psalm 100 heißt es, komm vor sein Angesicht mit Jubel. Gott fordert uns auf, auch wenn wir von ihm weglaufen, Gottes Angesicht zu suchen. Und dann haben viele beschrieben und erlebt, wie sie vor Gottes Angesicht waren. Abraham zum Beispiel, Gott sagt zu ihm, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Das bedeutet, Abraham sollte mit Gott gehen, seinen Lebensweg vor Gott ausrichten und mit ihm gehen. Und was war seine Reaktion? Er fällt auf sein Angesicht. Jakob, er kämpft mit Gott in Pniel. Kniel bedeutet Angesicht Gottes. Und er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und diese Begegnung hat für ihn alles umgewandelt. Er war noch ein anderer Mensch. Aus dem Überlister wurde er ein Kämpfer Gottes. Auch Mose, das möchte ich mit euch kurz aufschlagen. Ich bitte euch aufzuschlagen. 2. Mose, Kapitel 33. Das hat mich so bewegt. Lang gekannt, aber jetzt über dieses Thema nochmal neu angesprochen. 2. Mose 33, das Kapitel über Gottes Angesicht. Es heißt dort in Vers 14, oder zunächst Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Gibt es was Schöneres? Vers 14, Gott sagt, mein Angesicht wird mit dir gehen und ich werde dir Ruhe geben. Und dann hat Mose in Vers 18 diese Frage. Und er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn ausrufen vor dir und werde dich begnadigen und werde begnadigen, wen ich begnadigen werde und werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen werde. Und er sprach, du magst nicht mein Angesicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und leben. Und der Herr sprach, und es ist ein Ort vor mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsluft stellen und meine Hand über dich sehen, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht sollst du nicht sehen. Er wird beschrieben als einer, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Und das fünfte Buch Mose, der drittletzte Vers sagt, es gab keinen Mann in Juda, der Gott so von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Und er hatte den Wunsch, Gott live zu sehen. Und da sieht er nur einen Teil. Aber ist das irgendwie bei uns auch so, dass wir Gott sehen wollen von Angesicht zu Angesicht. Als Mose dann auf dem Berg war, da war er 40 Tage im Angesicht Gottes. Und die Leute haben das damals nicht ertragen. Die haben eine Decke auf seinen Kopf gestellt. Hiskia konnte beten, dass er mit ungeteiltem Herzen vor ihm gewandelt sei. Elia, er war ein Mann, der vor Gottes Angesicht stand. Und schau mal, was Gott durch diesen Mann tun konnte. Die Söhne Korahs wollten lieber einen Tag vor Gottes Angesicht sein, als 1000 Jahre in den Zelten der Gottlosen. Und so weiter und so fort. Vor Gottes Angesicht sein, das wünsche ich uns so sehr. Ja, es gibt auch einen Verlust, das möchte ich auch kurz nennen. Schlag mal auf, Jesaja 59. Vers 1 und 2. Ziemlich ernst. Da heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeit haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Sünde behindert, dass wir sein Angesicht sehen können. Und das ist ganz simpel schon bei Kindern, wenn sie was ausgefressen haben, sie verstecken sich wie das erste Menschenpaar. Ja, wir lachen, aber wir machen es genauso. Für Jesus, und damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen, also studiere es selber weiter. Für Jesus war das Schlimmste. Die Psalmen sprechen davon, dass er sich bewusst war, als er starb oder bevor er starb, Gott wird sein Angesicht vor mir verbergen. Er wird mir den Rücken zudrehen. Das ist was für Kinder am schlimmsten, was sie erleben, wenn die Eltern oder bestimmte Leute ihnen den Rücken zukehren. Das war seine große Sorge. Gott musste damals sein Volk, es heißt in Jeremia 15, Vers 1, dass sein Volk vor ihm weggetrieben werden soll, vor seinem Angesicht, weil sie so böse waren. Schaut, ihr Lieben, wir dürfen heute das Angesicht Gottes betrachten. Da Jesus also auf dieser Erde war, sagt in Lukas 9, er richtet sein Angesicht jetzt drauf, nach Jerusalem zu gehen. Er war fokussiert darauf, unsere Schuld zu tragen, damit wir wieder Gott in die Augen schauen können. Der Gott, der ein unbeschreibliches Angesicht hat, er fällt in Gethsemane auf sein Angesicht, auf diesen fluchbeladenen Boden und bittet Gott um Beistand. Gott selber! Welche Haltung und Unterwerfung gegenüber seinem Gott, seinem Vater. Und dann, wenn wir diese Stellen dann lesen in Markus 14 und so weiter, da gehen die Leute her und schlagen Gott ins Angesicht. Sie bespucken ihn. Sie spielen quasi, wie wir heute sagen, blinde Kuh mit ihm. Sie verhöhnen ihn und schlagen ihn drauf. Wir Menschen haben gegen Gott einen Prozess gemacht. Weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Und doch sehen wir darin in seinem Angesicht diese Stille dulden, um den Willen des Vaters zu vollbringen. Zuletzt hat er sein Haupt geneigt und sich Gott übergeben und uns damit errettet. Und heute, 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, und der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, er ist es, der unsere Herzen erleuchtet hat zum Lichtglanz seiner Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jeder, der das im Glauben erfasst, der darf heute Jesus sehen. Und das wird nicht so sein, dass es keine Auswirkungen mehr auf uns hätte. Es wird Auswirkungen haben. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht, das Herrn, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt werden nach dem Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jesus heute, er vertritt uns vor dem Vater. Es heißt in Hebräer 9, dass er uns vor seinem Angesicht vertritt. Kommt zum Schluss. Friedrich von Bodelschwingen, der diese Häuser dort während des Zweiten Weltkriegs hatte und geschaut hat, dass die Behinderten nicht ins KZ kommen mussten. Der hat Folgendes gesagt: Es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Ich wünsche uns so sehr, dass wir in dieser Woche, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gemeinschaft haben untereinander, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht betrachten, dass es uns das wert ist. Schauen wir, was er für uns getan hat. Und zum einen ist es so wie der Zöllner, der sein Angesicht nicht wagt, zu Gott aufzuschauen, weil er wusste, wer Gott ist. Und zum anderen ist es so, dass wir, das steht glaube ich in Psalm 100, dass wir mit Jubel und Frohlocken vor Gottes Angesicht erscheinen dürfen. Das widerspricht sich eigentlich. Aber beides gehört zusammen. Das eine, wir demütigen uns vor ihm. Und es wurde mir deutlich auch, wenn man die Stellen in den Mosebüchern liest, wo es ums Angesicht geht. Oft wird es berichtet, dass die Menschen sich auf ihr Angesicht gelegt haben. Also zum einen diese Demut vor Gott, diese Ehrfurcht vor Gott. Aber auf der anderen Seite völliger Jubel, denn Gott hat alles getan, dass wir vor sein Angesicht treten dürfen. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Wir schließen mit zwei Stellen. Ganz am Ende dieses Buches, da schließt sich dann auch so schön der Kreis. Offenbarung 20, Vers 11. Da heißt es: Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Manche Leute machen da manchmal ein Gesicht, der wird um Hilfe fliehen, man hat Angst davor. Schau mal, Gott hat so ein großes Angesicht, so ein starkes Angesicht, dass der Himmel und Erde vor ihm flieht. Was muss das sein? Und 22, Vers 4. oder Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und der Name wird an ihren Stirnen sein. Ja, noch sehen wir im Glauben, ich sehe Gott jetzt nicht live, ich sehe in seinem Wort, in dem, was Gott hier tut, was Gott Menschen tut, was er weltweit tut. Aber eines Tages dürfen wir, so wie es der Johannes in seinem Brief schreibt, ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, ihn sehen, wie er ist. Ja, das war ein Schnelldurchlauf durch. Ich wünsche, dass er das diese Woche mal nochmal lest, vielleicht, oder auch Psalm 32, der ja jetzt kommt, und macht euch mal die Mühe. Gebt bei irgendwo im Internet oder wenn ihr Konkordanz zu Hause habt, ein Angesicht. Und es wird, also es hat mich wirklich ergriffen, ich habe fast alle durchgelesen, diese 300 Stellen ungefähr. Was geschieht mit Gottes Angesicht, im Angesicht der Menschen, das ist wirklich bedeutend. Gerade in einer Zeit, wo man sich so zurückzieht und so, ist mir wirklich ein Anliegen. Ich möchte gerade beten. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen dein Angesicht sehen dürften, ein Stück weit. Ja, du bist so groß, dass sogar Himmel und Erde eines Tages vor dir fliehen werden, vor deinem Angesicht. Dein Angesicht ist heilig und gerecht. Und doch, als du hier auf dieser Erde warst, so haben viele Menschen in dir auch ein Angesicht gesehen, voller Liebe und Erbarmen, voller Zuneigung und persönliches Mitempfinden. Das hat auch der David erlebt. Er hat gesagt, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Herr, gibt es etwas Größeres als mit diesem Wunsch, auch in die neue Woche zu gehen? Hilf, dass es unsere Kinder an uns sehen, dass auch sie lernen, vor deinem Angesicht zu leben. Herr, wie schön ist es doch und wie doch zerbrechlich, wenn wir in Sünde fallen. Aber danke, dass es jeden Tag möglich ist, wieder gereinigt vor deinem Angesicht zu erscheinen. Dafür preise ich dich. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, so danken wir dir, dass dein Angesicht mit uns geht und dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.